SBS. 6 billion stories and counting.
6 billion stories.
SBS Radio, a part of your community, broadcasting in German.
SBS Radio in deutscher Sprache.
Wochenjournal.
Die Deutschen sind immer sehr schnell dabei, Modelle zu entwickeln und ihr Modell der ganzen Welt zu empfehlen. Das ist eine deutsche Eigenart, vielleicht eine deutsche Unart. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Sachen von Deutschland, die man lernen kann.
Sagt Dr. Oliver Hartwig vom Center for Independent Studies in Sydney. Zu den Errungenschaften, auf die Deutschland stolz sein kann, zählt er die soziale Marktwirtschaft. Sie könnte, so der streitbare Ökonom und Rechtswissenschaftler, ein Modell sein für Australien und die Welt. Damit willkommen zum Wochenjournal. Ich bin Christian Fröhlicher. Das Interview mit Dr. Hartwig hören Sie heute im Schwerpunkt. Außerdem im Programm die Presseschau und erstmals Europa aktuell, unser Blick nach Europa mit Deutschlandreport, Brief aus Berlin und vielem mehr. Doch zunächst die Nachrichten mit Patrick Wautier. Und damit nochmals willkommen im Programm.
Wochenjournal. Alles, was man liest, Kommentierung, die Grünen oder Rot-Grün.
Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, sie hat den Kapitalismus in vielen Ländern in Verruf gebracht. Doch wo gibt es eine Alternative? Sicher nicht im Sozialismus oder gar im Kommunismus, höre ich Sie sagen. Einen Ausweg bietet Deutschland. Es empfiehlt der Welt seine soziale Marktwirtschaft als Weg in die Zukunft ohne Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Die Diskussion um die Vorteile der sozialen Marktwirtschaft gegenüber einem zügellosen Kapitalismus fällt zusammen mit dem 60. Gründungsjahr der Bundesrepublik. Am 23. Mai 1949 unterschrieb Bundeskanzler Konrad Adenauer das Grundgesetz und gab damit Deutschland, genauer gesagt der BRD, eine demokratische Verfassung. Das Ordnungsprinzip der Wirtschaft war und ist die soziale Marktwirtschaft, aus deren Vater der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard gilt. Was aber ist das Besondere an der sozialen Marktwirtschaft, das sie so zukunftsträchtig macht? Diese und andere Fragen stellt SBS-Wirtschaftsexperte Wolfgang Müller Dr. Oliver Hartwig vom Center for Independent Studies. Das ist ein libertärer Think Tank in Sydney.
Vielleicht sollten wir uns zuerst daran zurückerinnern, dass das Grundgesetz gar keine Vorentscheidung für eine Wirtschaftsordnung enthielt. Das Grundgesetz war eigentlich eine Kompromissleistung, ein Kompromiss zwischen Konservativen, also CDU, CSU und Sozialdemokraten und Liberalen, die sich natürlich im Parlamentarischen Rat nicht auf eine Wirtschaftsordnung für Deutschland verständigen konnten. Und dementsprechend finden wir in der Verfassung keine weiteren Hinweise darauf, welche Wirtschaftsordnung Deutschland denn bekommen sollte. Wir haben zum einen Sachen wie den Eigentumsschutz, wir haben aber auch einen Artikel im Grundgesetz, der eine Verstaatlichung ermöglicht. Also das Grundgesetz war, was die Wirtschaftsordnung angeht, eine relativ offene Verfassung.
Hat sich denn Ludwig Erhard das alles selber ausgedacht oder gibt es vor ihm schon Leute, die vielleicht die soziale Marktwirtschaft schon angedacht haben?
Marktwirtschaft hat es in anderen Ländern schon wesentlich länger gegeben. Die Geschichte der modernen Marktwirtschaft lässt sich zurückverfolgen bis, ja, ich würde sagen ins Jahr 1776, Erscheinungsjahr des Wealth of Nations von Adam Smith, wurde dann praktiziert im 19. Jahrhundert, vor allem in Großbritannien. Und ab den 1850er, 1860er Jahren fand sich dann in Deutschland auch so etwas wie eine Art Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft von oben allerdings. Das war eine Industrialisierung, die politisch gewollt war und die sich gewisser wirtschaftsliberaler Elemente bediente. Die soziale Marktwirtschaft, die dann später in der Bundesrepublik entstanden ist, basiert auf diesen marktwirtschaftlichen Erfahrungen, versucht das aber zu kombinieren mit einem stärkeren Sozialstaat. Und im Übrigen ist soziale Marktwirtschaft natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Es ist ein Begriff, der erstmal sehr positiv klingt, eine Marktwirtschaft, die eben auch das Soziale mit sich bringt. Und wir müssen einfach das Ganze in den historischen Kontext rücken und feststellen, dass in den 1940er Jahren Marktwirtschaft nicht unbedingt ein populärer Begriff war. Das heißt, er musste populär gemacht werden und da war das Adjektiv sozial ein Mittel zum Zweck.
Wenn man die soziale Marktwirtschaft vor dem Hintergrund dessen sich anschaut, was denn direkt davor passiert ist im Dritten Reich, was hat denn das Dritte Reich eigentlich für eine Marktwirtschaft gehabt?
Da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen zu der Wirtschaftsordnung des Dritten Reiches. Eine Auffassung stammt von Walter Eucken, das ist einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, der in der Wirtschaft des Dritten Reiches immer eine Art Sozialismus gesehen hat, eine Art Bolschewismus. Es gibt einen Artikel von Walter Eucken, den er 1940 publiziert hat, also im Dritten Reich, in dem er eben genau diese sozialistischen Tendenzen scharf kritisiert hat. Eine andere Auffassung der Wirtschaftsordnung des Dritten Reiches, die ebenso stichhaltig begründet werden kann, ist, dass das Dritte Reich im Prinzip eine Art Crony Capitalism war. Das heißt, ja, durchaus eine Form des Kapitalismus, aber eine ziemlich degenerierte. Das heißt, es gab nach wie vor die Institutionen der Marktwirtschaft, Privateigentum, Unternehmer, Großunternehmen, die nicht unbedingt verstaatlicht waren, aber das stand eben doch unter dem Vorbehalt dessen, was die Nazis politisch gewünscht haben. Und insofern war das eine gelenkte Marktwirtschaft, wenn man so sieht.
Was bedeutet denn sozial? Bedeutet das, dass der schroffe Gegensatz zwischen Arm und Reich aufgehoben wird? Diesen Gegensatz hat man ja während der Depression sehr stark gesehen.
Ludwig Erhard war immer der Meinung, dass diese Marktwirtschaft in sich bereits sozial ist, dass sie nicht sozial gemacht werden muss, dass der Markt also durchaus soziale Ergebnisse hervorbringt. Erhard war zum Beispiel kein großer Freund von großen Umverteilungsprogrammen. Er war kein Freund der Rentenreform, die 1957 von Adenauer eingeführt wurde. Erhard hatte eigentlich eine etwas marktliberalere Vorstellung als diejenigen, die sich heute auf soziale Marktwirtschaft berufen und damit verbinden, dass es eine große, naja, rundum Absicherung, Vollkaskoabsicherung für alle möglichen oder gegen alle möglichen Übel des Lebens geben sollte.
Diese Präsenz des Staates in der Wirtschaft ist so etwas, was in den angelsächsischen Ländern, wenn man sich nach Deutschland umschaute, immer etwas belächelt wurde. Jetzt plötzlich wird in USA und England sehr wohl der Staat zur Hilfe gerufen. Haben sich diese Länder jetzt zur sozialen Marktwirtschaft bekannt?
Nein, aber das sind auch unterschiedliche Kulturen, die man dort sieht. Die Präsenz des Staates in der Wirtschaft in England ist eine andere als die Präsenz des Staates in Deutschland. Deutschland hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts bereits auf den Weg begeben in eine Art korporatistische Marktwirtschaft. Die Staatselemente in Deutschland hatten einfach einen anderen Charakter als die Staatselemente in Großbritannien. In Großbritannien hat sich der Staat tatsächlich vor allem darauf konzentriert, eine stabile Rechtsordnung zu setzen. In Deutschland gab es immer Versuche, die Richtung der Marktwirtschaft politisch zu steuern. Entsprechend kann man zum Beispiel auch schon im späten 19. Jahrhundert in Deutschland sehen, dass sich dort ein starkes Verbändewesen gebildet hat. Also ein System mit Industrie- und Handelskammern, mit starken Arbeitgeberverbänden, mit Industrievereinen. Also im Prinzip mit einer starken Lobbytätigkeit. Das ist eine andere Art der Marktwirtschaft als die, die wir in Großbritannien oder in Amerika oder auch in Australien vorfinden.
Der Kapitalismus angloamerikanischer Prägung ist ja durch einen Boom-Bust-Cycle ausgezeichnet. Ist das etwas, was Ludwig Erhard mit der sozialen Marktwirtschaft überwinden wollte? Wollte er nicht mehr Stabilität in den Wirtschaftskreislauf reinbringen?
Die Boom-Bust-Cycle, die gibt es eigentlich in allen möglichen Formen der Marktwirtschaft. Sie sind wahrscheinlich auch gar nicht ganz zu vermeiden. Es gibt immer Übertreibungen, es gibt eine Art Herdentrieb, den man häufig in der Wirtschaft feststellen kann. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so verkehrt, das ist nicht unbedingt schädlich. Denken wir mal ein paar Jahre zurück, da gab es eine ganz große Welle der Euphorie, was das Internet anging. Das hat zu massenhaften Neugründungen von Unternehmen geführt, von denen wahrscheinlich 90% heute gar nicht mehr am Markt sind. Aber die 10%, die es geschafft haben, um die sind wir doch froh. Um die ganzen Googles und Ebays und Amazons, die es wahrscheinlich nie gegeben hätte, wenn nicht andere Unternehmer auch experimentiert hätten. Was natürlich schädlich ist in einer Marktwirtschaft, sind ja kollektive Übertreibungen, die wirklich über das normale Maß der Schwingungen in jeder Marktwirtschaft hinausgehen. Und da muss ich sagen, bin ich sehr skeptisch, dass da die Politik in der letzten Zeit eine gute Rolle gespielt hat.
Ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass es eigentlich zwischen der sozialen Marktwirtschaft deutscher Prägung und der Form der Marktwirtschaft des Kapitalismus in angloamerikanischen Ländern eigentlich keinen großen Unterschied gibt.
Doch, diesen Unterschied, den gibt es. Und man muss auch dazu sehen, einfach, dass der deutsche Staat einfach immer einen wesentlich größeren Teil der Wirtschaftsleistung des Landes okkupiert hat als beispielsweise der Staaten Amerika. Wir haben in Deutschland in den letzten 20 Jahren Staatsquoten gehabt, die sich irgendwo im Bereich von 45-50% bewegt haben. Das ist natürlich deutlich mehr als der Staatsanteil zum Beispiel in Australien, der immer noch bei Mitte 30% liegt. Das heißt, der Staat hat grundsätzlich in Deutschland mehr Aufgaben übernommen, eine stärkere Umverteilungsfunktion erfüllt, als er das eben zum Beispiel in Australien getan hat. schauen sich nur den Staatsanteil in Deutschland an und brechen sie ihn mal runter auf die verschiedenen Bereiche der Staatstätigkeiten. Da werden Sie feststellen, dass zum Beispiel die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland viel stärker ausgeprägt sind als in Australien. Da gibt es zum Beispiel ein System von staatlichen Renten, das also doch deutlich über das hinausgeht, was wir in Australien mit der Old Age Pension vorfinden.
Was ja in Deutschland auch ein sehr teures System ist.
Das ist ein sehr teures System. Das ist das System, was eben unter Adenauer ja nicht eingeführt, aber doch perfektioniert und ausgebaut wurde. Und Adenauer hatte immer die Meinung vertreten, dass die Deutschen ja immer Kinder bekämen. Und da müsste man sich keine Sorgen drum machen und dieses System ließe sich in Ewigkeiten fortführen. Das war kurzsichtig. Spätestens ab den 70er Jahren, ab Ende der 70er Jahre, haben einige deutsche Intellektuelle, zum Beispiel Kurt Biedenkopf, immer wieder darauf hingewiesen, dass dieses System eben nicht mehr funktioniert, wenn die Deutschen nicht mehr Kinder bekommen oder nicht mehr so viele Kinder wie noch in den 50ern. Und das rächt sich nun, dass das über Jahrzehnte vernachlässigt wurde und dass das nicht reformiert wurde.
Ja, das sind ja alles Konstrukte, die in der Boomzeit, im Wiederaufbau und während des Wirtschaftswunders geschaffen worden sind. Inzwischen hat sich die Welt entschieden verändert.
Das ist wohl wahr. Die Deutschen haben sich wahrscheinlich in den 50er und 60er Jahren von den schönen Wachstumsraten der Wirtschaftswunderjahre dazu verleiten lassen, ihren Sozialstaat zu weit auszubauen. Dazu kommt, dass sie sich natürlich in den 1970er Jahren im Angesicht der Ölkrise unter einer sozialliberalen Regierung dazu entschlossen haben, also noch mehr soziale Leistungen zu implementieren, den Sozialstaat weiter auszubauen und damit den Staat insgesamt an die Grenzen der Finanzierbarkeit zu führen.
Zwar ein System einzuführen, das heutzutage fast unbezahlbar ist.
Ja, in der Tat. Nicht nur zu Zeiten der jetzigen Wirtschaftskrise, sondern unbezahlbar eigentlich schon in den Jahren zuvor. Wir müssen uns nur ansehen, welche Schwierigkeiten vergangene Bundesregierungen gehabt haben, beispielsweise die Maastricht-Kriterien einzuhalten. Maastricht schreibt vor, dass es also eine Begrenzung der Neuverschuldung auf 3% des Bruttoinlandsproduktes gibt. Und an diese Grenze von 3% und darüber hinaus ist man in den letzten Jahren, Anfang des Jahrhunderts, häufiger gestoßen. Das heißt, da hatte sich bereits angekündigt, dass die Staatstätigkeit im damaligen Ausmaß nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Leider ist das nicht wirklich angegangen worden.
Von der sozialen Marktwirtschaft, von der wir ja gerade sprechen und die ja in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiert, wenn man sich die vielen Reden anhört, die von den Politikern geführt werden. Eine Rede erinnere ich mich ganz besonders daran, in der Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, eben diese soziale Marktwirtschaft dem Rest der Welt empfohlen hat, als ein deutsches Beispiel, das es zu imitieren, zu kopieren gibt, um aus der gegenwärtigen Krise rauszukommen. Ist das ein Rezept, das der Rest der Welt akzeptieren sollte?
Die Deutschen sind immer sehr schnell dabei, Modelle zu entwickeln und ihr Modell der ganzen Welt zu empfehlen. Das ist eine deutsche Eigenart, vielleicht eine deutsche Unart. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Sachen von Deutschland, die man lernen kann. Soziale Marktwirtschaft, wie ich bereits gesagt habe, ist natürlich ein System, das sich erstmal interpretieren lässt. Man müsste da mal genauer herunterbrechen, welche Bereiche der sozialen Marktwirtschaft Angela Merkel unbedingt exportieren möchte. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie versuchen würde, das System der deutschen Renten beispielsweise den Amerikanern vorzuschlagen. Aber es gibt andere Bereiche. Da denke ich, dass die deutsche Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft durchaus ein paar Lektionen bereithält, die vielleicht auch von anderen Ländern gelernt werden könnten. Wenn man mal zurückgeht in die 1950er Jahre und sich die Lehrbücher der damaligen Zeit ansieht, von den Vätern der sozialen Marktwirtschaft, also sprich Walter Eucken zum Beispiel, da wird ein Katalog von Politikempfehlungen vorgestellt, der also heute eigentlich noch sehr aktuell ist. Walter Eucken zum Beispiel hat sehr dafür plädiert, dass die Wirtschaftspolitik stetig sein soll. Ich denke, dass das heute unstrittig sein sollte, denn wir sehen, was passiert, wenn eine Wirtschaftspolitik nicht stetig ist. Wir haben inzwischen im Zuge dieser Wirtschaftskrise doch sehr unstetige Wirtschaftspolitik und auch sehr unstetige Aktienmärkte, sehr politische Aktienmärkte. Das heißt, in dem Moment, wo die Wirtschaft, wo die Aktienmärkte nur noch auf das Handeln der beteiligten Politiker schauen, induzieren wir eine ganz eigene Art wirtschaftliche Dynamik, die nicht unbedingt von Vorteil ist. Walter Eucken hat zudem plädiert für stabile Währung, für eine starke Mark. Damals. Und die deutsche Mark ist ein Anker der Stabilität geworden für die Bundesrepublik Deutschland. Das geht aber nur, wenn man die Geldmenge kontrolliert. In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise stellen wir fest, dass es Regierungen gibt, zum Beispiel in Amerika und auch in Großbritannien, die im Moment eine Politik des Quantitative Easing verfolgen. Das heißt, im Prinzip wird die Notenpresse wieder angeworfen. Dass das nicht langfristig sinnvoll sein kann, das sieht man zum einen beim Blick auf die Geschichte. Wir haben gerade in Deutschland Hyperinflationen gehabt. Wir wissen, welche Folgen das hat, wenn man die Notenpresse anwirft. Man kann es aber auch ganz aktuell sehen. Man muss bloß nach Simbabwe schauen, wo inzwischen, also hinter den Geldscheinen, ich glaube 15 oder sind es 18 Nullen inzwischen in der Regel abgedruckt werden. Also das sind Lektionen der ursprünglichen Ordoliberalen, der Väter der sozialen Marktwirtschaft, die nach wie vor aktuell sind. Genauso wie beispielsweise das Plädoyer für stabile Eigentumsrechte, Vertragsfreiheit. Das sind eigentlich zeitlose Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik, die man tatsächlich aus der sozialen Marktwirtschaft übernehmen sollte.
Wenn man sich die Zukunft einmal anschaut, gibt es denn Diskussionen überhaupt, wie man die soziale Marktwirtschaft weiterentwickeln könnte?
Es ist viel von den ursprünglichen Lektionen der sozialen Marktwirtschaft in den letzten Jahren verloren gegangen, in den letzten Jahrzehnten. Es wäre schon viel gewonnen, wenn man einfach wieder sich dieser ursprünglichen Lektion neu besinnt. Es gibt genügend Bereiche in der deutschen Wirtschaftspolitik, in denen ständig gegen die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft verstoßen wird. Und bevor man die soziale Marktwirtschaft nun weiterentwickeln wollte, denke ich, sollte man sie erstmal wieder exhumieren.
Aber insgesamt gesehen leben wir doch in einer Zeit, in der wir ein immer stärkeres Eingreifen des Staates in die Wirtschaft sehen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Das scheint ja momentan sozusagen die Modeerscheinung zu sein.
Es ist eine Modeerscheinung. Es ist eine Erscheinung, die wahrscheinlich alle 20, 30 Jahre in einer Form wieder neu auftaucht. Eigentlich jedes Mal, wenn es irgendwelche sozialen oder wirtschaftlichen Krisen gibt, dann werden die alten Lehrbücher von John Maynard Keynes wieder ausgegraben und dann werden wieder Konjunkturprogramme versucht. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass diese Konjunkturprogramme eigentlich nie wirklich gewirkt haben. Es gibt den Scherz unter Ökonomen, dass eine Rezession mit Konjunkturprogramm 12 Monate dauert und ohne Konjunkturprogramm ein Jahr. Das heißt, eigentlich ist das immer eine Art Geldverschwendung gewesen. Die jetzige Staatsseligkeit, die Renaissance des Staates, sie wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder zurückgehen. Und an dem Punkt wird man gemerkt haben, dass das eigentlich alles für die Katz war, dass man viel Geld zum Fenster rausgeworfen hat und dass man sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte mit der Rückzahlung der Schulden für diese Programme vergnügen darf.
Ja, obwohl ich den Eindruck habe, dass die Konjunkturprogramme unserer Zeit ein solch gigantisches Ausmaß angenommen haben, dass man sehr viel länger brauchen wird, um die zurückzuzahlen.
Das ist wohl leider wahr. In Deutschland bewegen wir uns zielstrebig auf ein Schuldenlevel von ungefähr 2000 Milliarden Euro zu. Das ist praktisch nicht mehr abzuzahlen. Das würde Jahrzehnte dauern, wenn man sich denn darauf festlegen würde, das tatsächlich mal wirklich zu tilgen. Es wäre schon viel gewonnen, wenn man die Schulden auf dem jetzigen Level einfach stabilisieren könnte, also in Relation beispielsweise zum Bruttoinlandsprodukt. Aber selbst das würde eine Art von Disziplin von Haushaltspolitikern erfordern, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland nicht gesehen haben. Die Programme sind immer größer geworden. Die Relationen scheinen uns verloren zu gehen. Man kann sich diese ganzen Zahlen, Kolonnen eigentlich auch gar nicht mehr richtig vorstellen. Ich erinnere mich noch, 1999 gab es die Rettung von Holzmann, der Baufirma, die damals von Kanzler Schröder gerettet werden sollte. Das hat damals 50 Millionen Euro gekostet. Ein läppischer Betrag eigentlich. Heute macht es keine Firma mehr unter 500 Millionen. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten praktisch gesehen, wie sich Konzernführer in Berlin, in Canberra, in London, in Washington die Klinke in die Hand gaben und alle die Hand aufhielten und möglichst viel aus dem großen Topf bekommen wollten. In Deutschland haben wir jetzt gesehen, dass Firmen wie Infineon, also die frühere Siemens-Tochter, BMW, Porsche, Heidelberger Druck, dass die alle um Staatsgeld gebettelt haben und es alle auch größtenteils auch bekommen haben. Opel ist der andere große Fall oder Holden in Australien, General Motors. General Motors hat bis jetzt 19 Milliarden Dollar bekommen vom amerikanischen Steuerzahler. Die Dimensionen werden immer größer. Und der ganze Bankenrettungsschirm, der in Deutschland aufgelegt wurde, hat dann um ein Volumen von 480 Milliarden Euro. Alleine knapp 100 Milliarden Euro sind in der Hypo Real Estate inzwischen versenkt worden. Das ist alles mit menschlichen Maßstäben kaum noch zu messen. Was sind 42 Milliarden australische Dollar Konjunkturpaket? Ich habe das mal versucht auszurechnen und bin zu dem Schluss gekommen, dass man damit über 15.000 Krankenschwestern ein Jahr lang beschäftigen könnte in Australien mit diesem Geld. Das ist eine Summe, die lässt sich auch wiederum schlecht vorstellen. Aber vielleicht kann man sich das besser vorstellen, wenn man diese Krankenschwestern alle in Sydney-Busse setzt. Es würde ungefähr vom Queen Victoria Building bis nach North Sydney eine Schlange geben mit Bussen. Vielleicht muss man sich diese ganzen Zahlen einfach wieder etwas verständlicher machen. Das sind Dimensionen, die sind auch jenseits der Wahrnehmungsfähigkeit der meisten Ökonomen.
Aber wenn Sie sagen, dass dieses ganze Geld, was momentan ausgegeben wird, in den Sand gesetzt wird, dann heißt doch das, dass die große Krise doch noch kommen wird.
Die Krise wird eigentlich ständig verschlimmert. Es ist eine Verschlimmbesserung, die uns die Politiker anbieten. Es gibt das schöne oder böse Wort vom progressiven Interventionismus. Das heißt, wir haben eine Intervention, die zieht die nächste Intervention gleich mit. Da besteht sicherlich eine Gefahr, dass der Staat also sich massiv verausgabt und auch überfordert.
Keine guten Aussichten. Herr Hartwig, ich bedanke mich vielmals für Ihre Analyse.
Bitteschön.
Das war Dr. Oliver Hartwig vom Center for Independent Studies in Sydney. Die Webseite des Institutes ist cis.org.au. Und wenn ich eingangs der Sendung sagte, der streitbare Ökonom, dann meinte ich damit das Echo, das seine Medienauftritte generieren. Er selbst weiß um diese negativen Stimmen, hat eine Auswahl davon sogar auf seine Webseite geladen, zu finden unter der Überschrift Hate Mail. Interessant.
Jeden Abend um 23 Uhr mit viel Musik und Unterhaltung. Gehen Sie auf sbs.com.au/radio. Dort erfahren Sie alles Nützliche wie Uhrzeiten und Angaben zur Sendefrequenz Ihrer Region.
Gleich im Programm Europa aktuell mit dem Deutschlandreport, dem Brief aus Berlin und vielem mehr. Doch zunächst die Presseschau mit Patrick Vautier.
Beschäftigt haben die deutschsprachige Presse unter anderem die Hochstufung der Schweinegrippe zur Pandemie, auch wegen stark steigender Infektionszahlen in Australien, der Stand der Vorbereitungen in Südafrika ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft.